Geräte hier aus. Das war ein Interview, was Tron auf HIP gegeben hat im August letzten Jahres in Holland auf dem Camp dort. Und er hat relativ präzise, denke ich, Andeutungen gemacht über so gewisse Spannungsfelder, die ja, für uns natürlich auch Anhaltspunkte sind bei der Versuch einer Klärung, warum er dann jetzt nicht mehr hier ist. Ja, so habe ich das jetzt mal genannt. Ganz klar ist, sind vielleicht ein, zwei Sachen. Zum einen, wir haben natürlich die Vertreter der Staatsmacht hier. Zum anderen, wir haben die, das ist hier eine öffentliche Veranstaltung, hier sind Journalisten drin, ist auch richtig so. Wir haben vermutlich auch Vertreter von Firmen aus der Industrie hier. Wir haben vielleicht auch Vertreter der organisierten minderlegalen Gruppierungen hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, was ich jetzt tun werde, ich werde ein bisschen was über den Ablauf seines Verschwindens sagen. Ich werde etwas über das Spannungsfeld berichten, in dem er tätig war als Chipcard-Hacker. Er hat ja auf dem letzten Kongress hier noch Vorträge gehalten. Und wir werden, denke ich, diese Spannungsfelder noch in einer anderen Diskussion am Dienstag noch mal ein bisschen ausführlicher behandeln. Hier möchte ich jetzt einfach mal versuchen, ein Bild zu vermitteln, was denn eigentlich geschehen ist, soweit ich das eben unter diesen Umständen irgendwie kann. Das Ganze hat angefangen am 17. Oktober, einem relativ warmen Tag in Berlin, wo er zu Hause, er wohnte bei seiner Mutter, da war. Ein Freund rief ihn gegen 13 Uhr an, wollte sich was ausleihen. Er sagte, ja, er wird zu Hause, kein Problem. Gegen 14 Uhr traf dieser Freund dann ein. Da war Tron gerade auf dem Weg nach unten, wollte einen Brief zum Briefkasten einstecken. Die sind dann nochmal in die Wohnung, hat ihm irgendwie eine Bohrmaschine zum Bohren von Platinen oder irgendwas geborgt. Und ja, dann sind sie noch zusammen kurz zum Briefkasten gegangen. Der ist an einer U-Bahn-Station relativ nah an der elterlichen Wohnung. Das sind so 300 Meter. Dort haben die sich getrennt. Das war das letzte Mal, dass er lebend bislang gesehen wurde, zumindest bislang lebend gesehen wurde im Sinne von, was uns zugetragen wurde. Das letzte Lebenszeichen ist ein technisches. Am 14.26 Uhr hat er eine U-Bahn-Station weiter 500 Mark abgehoben. Nicht von seiner EC-Karte, sondern von der von seiner Großmutter, für die er ab und zu Geld abgehoben hat und ihr das gebracht hat. Diese 500 Mark sind übrigens nie weggekommen. Die hatte er, als er dann gefunden wurde, wohl auch immer noch bei sich. Bereits abends war der Mutter klar, dass da was nicht stimmen konnte, weil er eben normalerweise wirklich ein sehr zuverlässiger Mensch ist. Er hat halt verschiedene Leute alarmiert. Da wussten wir vom Club noch nicht viel. Der Vater hat umgehend eine Rückreise aus dem Ausland angetreten, wo er gerade war, und ist also am nächsten Morgen schon wieder da gewesen. Am nächsten Morgen haben dann die Eltern versucht, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige zu stellen, was sich als gar nicht so einfach herausstellte. Es gibt eine 24-Stunden-Regelung. Der Junge ist ja volljährig gewesen. 48-Stunden-Regelung sogar. Also wenn jemand 48 Stunden weg ist und jetzt nicht unmittelbar Blut gefunden wird oder ähnliches, dann kann er tun und lassen, was er will, dann wird auch keine Vermisstenanzeige entgegengenommen. Das heißt, jegliche Hinweise, die die Eltern bei der Polizei gegeben haben, wurden mehr oder weniger belächelt, wurden gefragt, ob sie denn Millionäre seien, dass es Grund gäbe, ihren Sohn zu entführen oder ähnliches. Da war also nicht sinnvoll voranzukommen. Ich selbst wurde abends um 6 von jemandem angerufen, vom engen Freund von ihm, der mittlerweile wohl schon die halbe Welt abtelefoniert hatte. Und ich war da irgendwie, weil er das ehemalige Telefon von Tron hatte, noch im Memory drin. Wir haben dann im Club rumgefragt, ob jemand was weiß, wo er gewesen ist oder was auch immer. Es hatte die letzten 2 Tage keiner mit ihm zu tun, nichts gesehen. Sein Telefon, das er noch bei sich trug, war noch im Netz eingebucht zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, es klingelte etliche Male, bis dann irgendwann die Mobilbox dran ging, sodass wir die Hoffnung hatten, dass über die Standortdaten, die ja gespeichert werden und also im Falle eines Gespräches gespeichert waren, aber auch sonst gespeichert werden können, dass wir ihn dadurch finden. Wir haben umgehend den Netzbetreiber angerufen. Das ist gut, das ging, weil wir da irgendwelche mehr oder weniger Drähte hatten. Die sagen natürlich, Kraft Gesetzes sind sie zwar verpflichtet, staatlichen Stellen gegenüber jeden Pups, den ein Mobiltelefon tut, im Zweifelsfall zu geben, allerdings eben nur den berechtigten staatlichen Stellen. Und die Gesetzeslage ist offenbar auch nicht daraus ausgerichtet, dass mal jemand verschwindet, entführt wird oder ihm was zustößt und das Telefon dabei helfen könnte, ihn zu finden, sondern die Gesetzeslage ist darauf ausgerichtet, jemanden als potenziellen Verdächtigen wegen Telefonat mit wem auch immer oder wegen Aufenthalt an was auch immer für einem Ort entsprechend ja das gegen ihn zu verwenden. Wir haben also erstmal nur eine Speicherung erwirkt. Wir haben eine Rufnummer genannt bekommen, bei der die Polizei eben die Daten hätte abfragen können. Die wurden da ausgedruckt und beiseite gelegt. Wir sind dann zur Wohnung hingefahren mit ein paar Leuten, hatten Taschenlampen dabei, hatten halt die Idee, falls ihm das Telefon abgenommen wurde, es ist jemand ins Gebüsch geworfen hat oder was auch immer, dass wir es dann finden. Wir haben es klingeln lassen und haben mit Taschenlampen die Gegend abgesucht. Gegen 22.30 Uhr war das Telefon dann aus. Und das war sozusagen der erste Tag. Die Polizei, jetzt muss ich mal ganz kurz, war dann gegen 15 Uhr am Montag endlich bereit, nach eben Ablauf dieser 48-Stunden-Angelegenheit eine Vermisstenanzeige entgegenzunehmen. Wir haben dann gesagt, da kommen abends zwei Herren vorbei, die dann irgendwie die näheren Umstände des Falles aufnehmen. Die Eltern mussten dazu übrigens mehrere Polizeiwachen abklappern, bis sie endlich jemanden hatten, der dazu bereit war. 20 Uhr war dann der Termin, wo zwei Herren von der Kripo da waren. Ich bin mit jemandem dahin gefahren. Wir haben also uns überlegt, dass es klug ist, da sofort hinzufahren, weil die Eltern vermutlich weniger als wir wissen, mit was der Junge eigentlich zu tun gehabt hat und in welchem Spannungsfeld er gestanden hat. Und unser Interesse natürlich war, ihn schnellstmöglich irgendwie aufzufinden, weil wir von vornherein davon überzeugt waren, da stimmt was nicht, der ist da nicht irgendwie wegspaziert oder was. Und wir haben also mit der klaren Vorgabe, ja, wir wollen jetzt Ermittlungsansätze geben, haben wir dort den Herrn sehr ausführlich, so ausführlich, wie es die Situation erlaubte, klar gemacht, dass dieser Junge nicht irgendein Junge war, sondern dass er eben ein Chipkartenhacker war, wie es ihn in Deutschland vielleicht gerade mal 3-4 Mal gibt und in Europa auch nicht wirklich öfter. Er war durch seine Aktivitäten ja bekannt. Er hatte mit verschiedenen Sachen zu tun. Er war zwar mehr oder weniger jeden Dienstag beim CCC-Treff, aber wir können nicht behaupten, alle seine Aktivitäten jetzt wirklich nachzeichnen zu können, weil dazu hat er einfach zu viel gemacht. Das heißt, wir haben aber gesagt, okay, wir geben jetzt Ermittlungsansätze, soweit es geht, im Hinweis auf die Spannungsfelder. Wir bestehen darauf, dass sofort diese Standortverbindungsdaten ausgewertet werden, mit denen man ja immerhin hätte feststellen können, wo er Sonntagabend noch war. Zu diesem Zeitpunkt hier lebte er ja auch noch. So, und dann haben wir uns eine Stunde oder so mit der Polizei da unterhalten. Die Eltern haben das noch bestätigt und ergänzt, weil ihnen auch klar war, dass das mit diesen Angelegenheiten zu tun haben muss. Die Konsequenz war allerdings weniger, dass diese Mobilfunkdaten am Montag ausgewertet wurden oder dass irgendein Schritt unternommen wurde, um ihn lebendig wiederzubringen, sondern am Dienstag wurde dann ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, weil sich aus unseren Aussagen ja Ansätze für den Verdacht des Computerbetrugs von ihm gegen wen auch immer ergeben hatten. Die Polizei ist dann mehr oder weniger mit einem Sturmtrupp um kurz nach eins in die Wohnung gekommen und hat ohne einen Durchsuchungsbeschluss, da haben sie dann in dieser etwas unklaren juristischen Lage mal kurz auf Gefahr im Verzug ist da angekreuzt gemacht, haben also Computer und alles mitgenommen, Der Vater hat offenbar mehrere Stunden versucht, der Polizei zu erklären, dass hier irgendwas schiefläuft, dass es nicht darum geht, was er gemacht hat, sondern dass es darum geht, dass irgendetwas mit ihm gemacht wurde. Und hat aber da keinerlei wirkliches Verständnis an der Stelle, ist ihm irgendwie entgegengekommen. Er hat dies uns abends berichtet. Wir haben daraufhin einen Anwalt angerufen, hier in Berlin, den wir gebeten haben, doch umgehend mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen. Ein Anwalt, der hier in Berlin sehr viel macht und der auch entsprechende Kontakte hat, ihm die Situation zu erklären und eben zu erwirken, dass umgehend ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Straftaten gegen ihn, so heißt das formell, eingeleitet wird und dass eben die Mobilfunkdaten ausgewertet werden, um dort ja, ihn zurückzubringen. Abends ist der Anwalt da nicht weitergekommen, am Morgen aber hat er den Staatsanwalt erreicht. Ja, der hatte keine Lust auf uns. Der hat dann gesagt, also der Anwalt hat mich dann angerufen, hat mir gesagt, der Staatsanwalt weigert sich, mit dem CCC zu reden. Wir hätten ja da kein Mandat. Und wenn die Eltern sowieso schon mit der Polizei reden würden, dann sieht er keinen Grund, sich da einzuschalten. Dann habe ich mit der Vermisstenstelle, die das Verfahren formell bearbeitet hat, verschiedene Telefonate geführt, habe ihn versucht, den Ernst der Lage klarzumachen, weil die Vermisstenstelle ist zu überhaupt nichts befugt. Das ist auch kein Ermittlungsverfahren in dem Sinne, sondern das ist irgendwie ein Vorgang zur Auffindung oder irgendwas. Und ja, der Bearbeiter der Vermisstenstelle, der hatte da offenbar auch noch ganz andere Fälle zu tun. Das ist so ungefähr die Abteilung vermisste Hunde, Katzen und ähnliches. Da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Ich habe ihn verschiedentlich angerufen, ich habe schließlich dokumentierte Anrufe nur noch getätigt über die Leitstelle der Polizei, damit das wenigstens dokumentiert wird. Ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt dringend um Einschaltung der Staatsanwaltschaft bitte und so weiter und so fort. Schließlich war er immerhin bereit, mich am Donnerstag früh zu empfangen, um also dann eine Aussage entgegenzunehmen, die möglicherweise, sollte sie dann substanziell sein, zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt, bla bla bla, führen würde. Wir haben natürlich mittlerweile aber auch angefangen, andersherum zu telefonieren und versucht nachzuzeichnen, womit er sich dann eigentlich in letzter Zeit beschäftigt hat. Ich komme da gleich ein bisschen auf die technischen Projekte. Wir haben also ja Ansätze gehabt über Zettel, die da bei ihm rumlagen, über Telefonnummern, über Lieferscheine, was nicht alles, und sind da zu allerlei dubiosen Leuten gekommen. Diese Pay-TV-Angelegenheit, das ist eine bedingt kommerziell freie Angelegenheit. So, das muss man mal klar sagen. Also wir haben hier auf dem Kongress Pay-TV eigentlich nie behandelt, weil Fernsehen nicht so richtig unser Thema ist. Chipkarten haben wir immer behandelt. Aber gut, dazu später mehr. Am Donnerstag dann schließlich bin ich dahin, dann konnte ich dann Aussage machen. Dann wurde, so ist der formelle Weg, ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Dann wurde das also an die Staatsanwaltschaft übergeben. Karteiverbrechen 1, dann wurde das an die Mordkommission 3 übergeben. Ja, und nachmittags saßen wir dann wieder zusammen mit dem Vater, haben irgendwie Leute angerufen, haben versucht herauszufinden, was eigentlich passiert sein könnte, was er gemacht hat, mit wem er in Ärger oder nicht Ärger stand. Irgendwann, wir haben dann verschiedentlich die Polizei angerufen, denen mal dieses und jenes gesagt. Und irgendwann riefen sie dann auch tatsächlich mal von sich aus an und baten also, weil sie wussten, dass der Vater da ist, eben den Vater zu sich. Abends ist der Vater dann dahin, hat erstmal eine Runde warten müssen und warten müssen und warten müssen, bekam dann irgendwann die Nachricht, dass sein Sohn tot aufgefunden ist. Am Nachmittag schon. So. Der Todeszeitpunkt ist auf Mittwoch oder Donnerstag angegeben. Das Gericht der Obduktion liegt uns nicht vor. Wir haben sowieso keine Erkenntnisse hier aus dem Ermittlungsverfahren. Die Herren von der Presse mögen sich dort an den Herrn Ruckschnatt wenden. Ich verrate auch nicht, dass er im Raum sitzt. Gut, jetzt mal der Versuch, ich sehe schon, ich hätte einen größeren Font nehmen sollen, der Versuch, das Spannungsfeld, in dem er sich befand, ein bisschen aufzuzeigen. Er hatte auf der einen Seite diese Pay-TV-Angelegenheiten, diese Chipkarten,